Schön, euch zu sehen. Guten Morgen, Sickert. Auch euch am Livestream darf ich ganz herzlich willkommen heißen zum Gottesdienst in der Agape-Gemeinde. Und ich mache es gleich zum Anfang, dass ich es nicht vergesse. All diejenigen, die zum ersten Mal in einer unserer Gottesdienste sind oder das erste Mal innerhalb der letzten 2 Jahre. Du nicht. Wir wollen dich ganz herzlich begrüßen und du bekommst auch so eine kleine Willkommenstüte, wo so ein Gutschein drin ist. Alles, was du tun musst, ist so ein schüchternes Handzeichen zu geben. Ich habe eine Einladung für uns dabei. Und zwar darf ich euch auf eine Hochzeit einladen. Ihr seht gut aus, wir können direkt starten. Ihr seid im richtigen Dresscode. Und wir wollen heute uns gemeinsam auf die Hochzeit in Kana begeben. Seid ihr dabei? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich liebe Hochzeiten. Ich finde, Hochzeiten sind eigentlich die besten Partys. So, du gehst da hin und irgendwie sind alle gut drauf. Du kannst, es gibt meistens richtig gutes Essen. Und davon in Fülle. Du kannst mit tollen Leuten abhängen. Und wenn es nicht gerade deine eigene Hochzeit ist, dann musst du dafür nichts bezahlen. Es sind die besten Partys. Und ich würde euch gerne als Gast mitnehmen nach Kana. Und ihr habt keinen Auftrag dabei, okay? Also du musst nicht moderieren, du musst kein peinliches Spiel irgendwie vorbereiten für den Abend oder eine Torte backen, sondern ihr dürft einfach nur genießen. Das sind übrigens die allerbesten Hochzeiten, an denen, wo man keinen Job hat. Vielen Dank an Francis, die dafür gesorgt hat, dass es hier so hochzeitlich aussieht. Vielleicht können wir hier kurz... Mega schön gemacht. Und bevor wir uns aber auf diese Hochzeit am Wochenende stürzen, wollen wir ganz kurz schauen, was bisher geschah, okay? Thilo bringt uns immer bei Kontext des King. Und das Interessante ist, die Geschichte von Hochzeit in Kana, die steht im Johannesevangelium im 2. Kapitel. Und im 1. Kapitel, da schreibt Johannes echt ziemlich tagesaktuell, was Jesus so die Woche bisher gemacht hat. Da steht immer drin, und am nächsten Tag war er dort, und am nächsten Tag. Und wenn man da mal zurückschaut, dann sehen wir am ersten Tag, war Johannes der Täufer in Bethanien, so an der Ostseite von dem Fluss Jordan, und er hat Menschen getauft. Und am zweiten Tag kam Jesus zu Johannes, und Johannes bezeugte vor allem, das ist der Sohn Gottes, und man sieht und er sieht so den Geist Gottes, wie er taub auf ihn herabkommen, und Jesus wird getauft. Und es ist so, ja, Taya, du kennst die Predigt, ich weiß. Und es ist so der Auftakt von seinem öffentlichen Wirken. Und am dritten Tag steht Johannes am gleichen Ort. Und Johannes sagt seinen Jüngern, Jesus, den ihr da vorne seht, das ist das Lamm Gottes, das ist der Messias. Und zwei seiner Jünger fangen an, Jesus nachzufolgen. Und einer dieser beiden Jünger war Andreas. Andreas war der Bruder von Simon Petrus. Und am selben Tag noch stellt Andreas Petrus Jesus vor. Ja, das ergibt Sinn. Gut. Und auch Petrus folgt Jesus nach. Also da waren sie schon zu dritt. Und am vierten Tag wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Und da beruft er noch Philippus und Nathanael, der unter dem Feigenbaum saß. Vielleicht erinnert ihr euch. Das heißt, wir haben da 5 Jünger. Am vierten Tag. Am fünften und sechsten Tag lesen wir nichts in der Bibel, weil es ein Reisetag ist. Sie sind unterwegs. Und dann am siebten Tag... 120 Kilometer später, also sie sind 3,5 Tage dann gelaufen, kommen sie in Kana an, einer Ortschaft in Galiläa. Und nach dieser langen Reise ist eine Hochzeit und die ist im vollen Gange und Jesus geht da mit seinen 5 Jüngern hin. Ich lese uns die Geschichte aus Johannes Kapitel 2. 2 Tage später fand in Kana, einer Ortschaft in Galiläa, eine Hochzeit statt. Die Mutter Jesu nahm daran teil und Jesus selbst und seine Jünger waren ebenfalls unter den Gästen. Während des Festes ging der Wein aus. Da sagte die Mutter Jesu zu ihrem Sohn, sie haben keinen Wein mehr. Jesus erwiderte, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Da wandte sich seine Mutter zu den Dienern und sagte, tut, was immer er euch befiehlt. In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. Die Krüge fassten jeder zwischen 80 und 120 Liter. Jesus befahl den Dienern, füllt die Krüge mit Wasser. Sie füllten sie bis zum Rand. Dann sagte er zu ihnen, tut etwas davon in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Sie brachten dem Mann ein wenig von dem Wasser und er kostete davon. Und es war zu Wein geworden. Er konnte sich nicht erklären, woher dieser Wein kam. Nur die Diener, die das Wasser gebracht hatten, wussten es. Er rief den Bräutigam und sagte zu ihm, jeder andere bietet seinen Gästen zuerst den besseren Wein an und wenn sie dann reichlich getrunken haben, dann den weniger guten. Du aber hast den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Durch das, was Jesus in Kana in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging Jesus mit seiner Mutter, seinen Brüdern und seinen Jüngern nach Kapernaum hinunter. Dort blieben sie einige Tage. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für dein Wort. Und Jesus, dein Wort ist uralt, aber es ist immer noch kraftvoll vom ersten Tag an. Und wir bitten dich, dass du uns dein Wort heute Morgen wirklich aufschließt, dass du es uns erklärst, Herr, und dass du es bestätigst durch deine Gegenwart. Jesus, bitte rede du. Wir ehren dich, Herr. Amen. Was für eine Party, oder? Und wir müssen hier verstehen, dass Hochzeiten im Judentum anders gefeiert werden als bei uns. So, bei uns ist es meistens so ein halber Samstag, der komplett vollgestopft ist, mit Trauung, Sektempfang, Fotoshooting, Essen, irgendwelche peinlichen Spiele, wo man Schuhe hochheben muss, da gibt es noch einen Hochzeitstanz und so. Und dann ist das Ganze wieder vorbei. Aber im Judentum hat man die Hochzeit 7 Tage lang zelebriert. 7 Tage am Stück. Und die Hochzeit ging damit los, dass am ersten Festtag der Bräutigam seine Braut geholt hat und sie haben sich auf den Weg gemacht ins Hochzeitshaus und wurden von fackeltragenden Jungfrauen begleitet. Da kennt ihr vielleicht die eine Geschichte, die Jesus mal erzählt hat. Und dann hat sich dieser Hochzeitszug in Richtung Hochzeitshaus, ist so durch die ganze Stadt gegangen und wurde begleitet durch Gesang und durch Tanz und die Stimmung war gut und jeder in der Stadt, der diesen Hochzeitszug gesehen hat und der das Brautpaar kannte, ist da hingerannt und ist mitgelaufen in diesem Zug. Ich habe in Bibelkommentaren sogar gelesen, dass viele Rabbiner ihre Vorlesungen unterbrochen haben, dass sie mit ihren Jüngern sich diesem Zug irgendwie anhängen können und mitfeiern, um der Braut Referenz zu erweisen. Die Festtage waren geprägt von Musik, von Tanz, von gutem Essen und von gutem Trinken. Und diejenigen, die es am allerstressigsten hatten, waren die Freunde vom Bräutigam, weil sie waren für die Organisation der Party zuständig. Die wurden dafür teilweise sogar von religiösen Pflichten befreit. Und einer, der beste Freund des Bräutigams, der war der Leiter dieses Festes. Der war verantwortlich, dass alles gut läuft. Und der hatte den härtesten Job. Der musste nicht einfach nur einen Beitrag vorbereiten, sondern der musste dafür sorgen, dass 7 Tage richtig, richtig gut werden. Und wenn alles gut ist, dann läuft das Ding. Wenn irgendwas schief geht, wenn du dich zum Beispiel im Weineinkauf verkalkulierst oder so, dann bist du im Eimer. Und auf unserer Hochzeit in Kana, da war Maria eingeladen, die Mutter von Jesus. Und Maria hat damals in Nazareth gewohnt, das ist 14 Kilometer von Kana entfernt. Das heißt, wir können davon ausgehen, dadurch, dass Maria und Jesus eingeladen waren und es so dicht an ihrem Zuhause war, dass es wahrscheinlich gute Freunde oder vielleicht sogar Verwandte von der Familie von Jesus waren, die hier geheiratet haben. Aber wer das Brautpaar genau ist, wissen wir nicht. Also du bist heute Morgen auf einer Hochzeit und weißt nicht, wer heiratet. Ich kann es dir nicht sagen. Kannst du morgen im Geschäft erzählen. Denk auch, was ist eigentlich mit euch los? Ich war gestern auf einer Hochzeit, war richtig gut, aber keine Ahnung, wer geheiratet hat. Und Jesus war auch unter den Gästen. Und allein die Tatsache, dass Jesus gekommen ist, finde ich schon cool. So, nach dieser langen Reise, nach 120 Kilometer Fußmarsch, nimmt sich Jesus die Zeit zum Feiern. Sein öffentliches Wirken hat erst vor wenigen Tagen begonnen. und er hebt dadurch das gesellschaftliche Leben nicht auf, weil er einen strengen Dreijahresplan bis zum Kreuz hat, sondern er räumt der Gemeinschaft, er räumt den Feiern, dem gesellschaftlichen Leben einen besonderen Stellenwert ein, dadurch, dass er hier einfach mal sich die Zeit nimmt zu feiern. Die Zeit nimmt, gepflegt mit seinen Jüngern eine Party zu schmeißen. Und ich habe mir so gedacht, Freunde, nur weil wir Christen sind, heißt es nicht, dass wir als zugeknöpfte Spaßbremsen hier durchs Leben gehen müssen. So ein weit verbreitetes Bild irgendwie von Christen, dass sie langweilig sind und dass sie nichts dürfen. Ey, von wegen, Jesus war mitten unter den Menschen. Er hat gefeiert, er konnte feiern, er hat die Party gerettet. Und wir als Christen, wir sollten keine Langweiler sein, sondern die Menschen dieser Welt sollten eigentlich von uns lernen, wie man feiert. Weil wir 10.000 gute Gründe dafür haben, weil wir Kinder Gottes sind. Es gehört viel, viel mehr gefeiert. Und auch die Jünger von Jesus waren mit dabei. Und weil sie Jesus erst vor 5 Tagen kennengelernt haben, in 120 Kilometer Entfernung, können wir davon ausgehen, dass die Jünger das Brautpaar nicht kannten. Okay? Ich glaube, den Bogen können wir spannen. Aber sie waren trotzdem mit dabei. Sie waren uneingeladene Gäste. Und ich weiß nicht, ob du schon mal bei einer Hochzeit warst, also nicht bei einer Trauung, sondern am Abend, wo Gäste kamen, die nicht eingeladen waren. Ich habe es einmal erlebt, Ines und ich waren auf einer Hochzeit und dann kam der Großonkel 4. Grades mütterlicherseits und er ist am Abend erschienen und hat sich gefreut, hat gedacht, endlich wird gefeiert. Und da war er, eine Sache hat er nicht gewusst, und zwar, dass er nicht eingeladen war. Und bei uns ist ja immer alles genau auf Spitze und Knopf kalkuliert und abgezählt und jedes Gedeck muss genau stimmen und es war eng und so. Und dann wurde der so an unseren Nachbartisch an so die Kante gesetzt, wurde da so hingedrückt und hatte sich gewundert, warum er so einen schäbigen Platz hat. Und jeder hat gewusst, was fällt ihm ein? Der war nicht eingeladen. Das geht gar nicht. Du kannst nicht auf eine Party erscheinen, auf eine Hochzeitsfeier, wenn du nicht eingeladen bist. Im Judentum? Überhaupt kein Problem. Gar kein Problem. Es gibt genug. Es gibt genug Besteck. Es gibt genug zu essen, genug zu trinken. Und Jesus galt als Rabbi. Das heißt, es ist völlig normal, dass seine Jünger ihm überall mit hinfolgen, auch wenn er auf eine Party eingeladen ist. Und die 5 haben fleißig mitgegessen, fleißig mitgetrunken, waren ja auch durstig, nach 120 Kilometer Fußmarsch. Und dann das große Desaster. Der Wein ist ausgegangen. Ey, und es war ein Problem. Weil du musst dir vorstellen, der Wein, der war nicht irgendein Getränk, sondern er war das Getränk. So, da gab es keine Cola Zero und Pils und Calpirinha und Bionade in 15 verschiedenen Sorten und Cocktails so, sondern es gab Wein. Für Schwangere und Kinder gab es vielleicht ein bisschen Wasser und keine Ahnung, bestimmt gab es auch Saft. Aber der Wein war ein rituelles Getränk voller geistlicher Bedeutung. Und wenn der ausgeht, es ist ein absolutes Desaster und wir im Westen verstehen das nicht. Im individuellen Westen, wir sagen, gut, der Wein ist ausgegangen, blöd gelaufen. In ein paar Wochen hat es jeder vergessen oder wir lachen drüber. Aber dort, ihr Lieben, haben wir eine Schamkultur. Hast du schon mal bei einem Araber zu Mittag gegessen oder zu Abend? Lass dich mal von einem Araber einladen. Du denkst so, ja, und wo sind die anderen 20 Leute, die noch zum Essen kommen? Nein, das ist alles für dich, ess ruhig. Und sobald du einen Teller leer hast, kriegst du was Neues draufgelegt. Und wenn da irgendwas ausgeht, dann ist es eine Schande. Das gilt als geizig, als knausrig. Das darf überhaupt nicht passieren. Das heißt, dass hier der Wein ausgegangen ist. Das lächelt man nicht weg. Das war eine mittelträchtige Katastrophe. Und zwar nicht nur fürs Brautpaar, sondern für die gesamte Großfamilie. Und die Bedienung hat es als erstes gemerkt, die den Wein ausschenken. Hey Jimmy, ich glaube, wir haben ein Problem. Was ist los? Ich glaube, es gibt keinen Wein mehr. Und sie fangen an zu tuscheln. Ja, was sollen wir tun? Hast mal auf die Uhr geguckt. Die Geschäfte haben alle zu. Das nächste Haus ist 3 Kilometer entfernt. Wir haben keine Chance, es gibt keinen Wein mehr. Und sie fangen an herumzuwuseln und Lösungen zu suchen. Und Maria sitzt so auf ihrem Platz und sie sieht, irgendwas stimmt da nicht so. Irgendwas stimmt da nicht. Und die Mutter von Jesus erhebt sich und so. Wir lesen Bibel mit Vorstellungskraft, okay? Ich lese so ein bisschen zwischen den Zeilen. Und Maria erhebt sich und sie geht so zu den Dienern hin. Und ich stelle mir vor, wie sie so würdevoll und so richtig sanft und ruhig so die Diener anschaut. Kinder, ist irgendwas nicht in Ordnung? Die Maria, wir haben ein Problem. Es wird eine richtig trockene Veranstaltung. Es gibt kein Wein mehr. Und Maria lächelt sich so ganz ruhig an. Jetzt kommt mal mit. Kommt mal mit. Und dann gehen sie so gemeinsam an Tisch Nummer 7, wo Jesus sitzt mit seinen Jüngern. Und sie unterhalten sich, haben eine gute Zeit. Und ich stelle mir so vor, Maria stellt sich nur an diesen Tisch. Und alle Jünger unterbrechen sofort ihr Gespräch. Die Mutter Gottes steht da. Und alle Aufmerksamkeit auf sie. Sie schauen sie an. Und Maria blickt ihren Jesus liebevoll an. Und ich finde es so cool. Sie sagt einfach nur, sie haben keinen Wein mehr. Und weißt du, Jesus kennt seine Mutter durch und durch. Weißt du, wenn meine Mutter damals zu mir gesagt hat, da liegt Wäsche in deinem Zimmer, auf dem Boden, dann meint sie damit nicht, dass da Wäsche auf deinem Boden liegt, sondern sie meint damit, räum deinen Krempel auf! Und wenn Maria zu Jesus kommt und zu ihm sagt, es gibt keinen Wein mehr, dann meint sie damit nicht, es gibt keinen Wein mehr, sondern sie meint damit, tu etwas! Rette die Party! Und Jesus weiß genau diese angeblich sachliche, ruhige Feststellung. Er hört so den Appell mit, die Appellebene, die da mitschwingt, dass er hier tätig werden soll. Und dann sagt Jesus, ist es deine Sache, liebe Frau, mir zu sagen, was ich zu tun habe? Meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und Maria so lässt sich davon überhaupt nicht beeindrucken, dass Jesus hier auf den ersten Blick irgendwie ein bisschen schroff reagiert, finde ich, oder? Sie lässt sich nicht beeindrucken, sondern sie schaut die Diener so lächelnd an, sagt, tut, was immer er euch befiehlt. Und sie wusste genau, jetzt kann sie sich hinsetzen. Jetzt kann sie sich hinsetzen. Sie kennt ihren Jesus. Der wird sich schon kümmern. Sie weiß doch, wer er ist. Sie weiß doch, was er drauf hat. Und allein aus dieser Aussage, finde ich, wo sie sagt, tut, was immer euch befiehlt, dann da merkt man doch schon den tiefen Glauben raus, oder? Den Maria an ihren Sohn hat. Und das ist jetzt Jannes Bibelauslegung, okay, das braucht ihr nicht weitererzählen. Ich finde, es zeigt uns auch, dass es zwar das erste öffentliche Wunder von Jesus ist, aber nicht das erste Wunder von Jesus überhaupt. Vielleicht hat Jesus schon das ein oder andere Mal den Weinkeller von Josef aufgefüllt oder so, aber auf jeden Fall war es nicht sein erstes Wunder. Und dann steht hier so, in der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. Die Krüge fassten, wenn man es in Liter umrechnet, zwischen 80 und 120 Liter. Ich habe hier ein Fass mitgebracht. Wenn man das jetzt bis zum Rand füllen würde, ich habe es gestern nämlich mit 10 Liter Gießkanne ausprobiert. Was tippt ihr, wie viel Liter dieses Fass misst? Steffen darf nicht mitmachen. 60? 60, 80? Ja, ihr seid richtig gut. Genau 70 Liter bis zum Rand. Okay? Bis zum Rand. Also ihr müsst euch ein bisschen größer noch vorstellen, weil zwischen 80 und 120, also ungefähr so groß, und davon 6 steinerne Krüge, die da standen. Und Jesus teilt den Dienern diesen Auftrag mit, füllt diese 6 Krüge, füllt sie mit Wasser. Und die Diener, sie machen es. Und sie füllen sie mit Wasser. Und dann steht da, sie füllten sie bis zum Rand. Mach ich jetzt nicht, oder? Weil ihr wollt ja alle heute noch Abend essen. Sie füllten sie bis zum Rand. Und dann sagt Jesus zu ihnen, jetzt macht davon was in ein Gefäß und bringt es dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie füllen davon etwas in ein Gefäß und sie geben zu dem, der für das Festessen verantwortlich ist. Und sie sagen zu ihm, koste mal. Und er schwenkt. Und er kostet davon, Spätburgunder aus Weingarten. Gestern aufgemacht, vorgestern, ist gut. Und er kostet davon, ich muss auch mal probieren, ob der... Ja, ist nicht schlecht, ist gut. Und er kostet davon und er ist außer sich und er läuft zum Bräutigam und er sagt, ey, was ist mit euch los? Was ist das für ein ekler Tropfen? Wo kommt der her? Normalerweise schenkt man den edlen Tropfen zuerst aus. Und wenn die Leute dann schon ein bisschen eigenen Tee haben, wenn sie voll sind wie ein Aquarium, dann packst du den billigen Discounterwein aus. Ihr habt den besseren Wein bis zum Schluss zurückbehalten. Und das Wunder ist geschehen und Jesus hat innerhalb von einem Moment 600 Liter Wasser in 600 Liter Wein verwandelt. Jesus rettet die Party. Und was ich so cool finde, er hat nicht nur 600 Liter Wasser in Wein verwandelt, sondern er hat 600 Liter Wasser in besseren Wein verwandelt. Und ich finde, allein da können wir von Jesus lernen. So, wenn Jesus irgendwas in die Hand nimmt, dann legt er da keinen Durchschnitt hin. Er macht es nicht einfach so, sondern er gibt sein Bestes und er macht es exzellent. Den besseren Wein. Und dann bringen sie davon was demjenigen, und sie sollen etwas demjenigen bringen, der für das Festessen verantwortlich ist. Und ich habe mir so gedacht, warum nicht den Bräutigam? Warum nicht der Braut? Warum nicht Maria oder den Jüngern oder so? Sie bringen es dem, der für dieses Festessen verantwortlich ist, für dich. Und ich finde es interessant, weil dieses Glas wird dem gebracht, der für die Katastrophe verantwortlich ist. Es wird dem gebracht, der falsch kalkuliert hat. Derjenige, der seinen Job, ja, du, der seinen Job vermasselt hat. Und die Botschaft, die da irgendwie mitschwingt von Jesus, sie sieht doch deutlich, du denkst, du hast alles im Griff. Du denkst, du bist der Herr der Feier. Du bist derjenige, der sich auf seine eigene Kalkulation verlassen kann. Oh nein, mein Freund, ich bin der Herr des Festes. Ich rette die Party. Ich bin der, der versorgt. Ich bin der, der den besseren Wein verschafft und davon im Überfluss. Hey, mein Freund, wir denken, wir haben unser Leben im Griff. Wir schaffen es alleine. Wir sind der Herr unseres Lebens. Und Jesus sagt, hey, du wirst scheitern. Übergib das Ruder mir. Ich bin der Herr des Festes. Ich bin der Herr deines Lebens. Ich werde dich versorgen. Ich möchte die Verantwortung tragen. Ich möchte den Druck übernehmen, wenn die Katastrophe auf dich hereinbricht. Ich möchte dein Herr sein. Und dann ist auch so ein kleines Detail, was man irgendwie oft überliest. So, Jesus hat nur zu ihnen gesagt, füllt die Krüge mit Wasser. Und dann steht da dieser kleine Satz drin. Und sie füllten sie bis zum Rand. Und ich habe mir so die Frage gestellt, was wäre, wenn sie die Krüge nur bis zur Hälfte gefüllt hätten? Und ich glaube, dann wäre es keine 600, sondern dann wären es 300 Liter Wein gewesen. Und ich finde, allein da, oder erinnert euch im Alten Testament an die Geschichte von Elisa und der Witwe? Da war so eine Hungersnot und die Witwe hatte nichts mehr zu Hause, außer so einen Krug voll mit Öl. Und dann sagt Elisa, ich sammle alle Gefäße zusammen, die du finden kannst und kipp da das Öl rein. Und sie hat es gemacht dann mit ihren Kindern zusammen. Und als das letzte Gefäß voll war, war dieser Krug leer. Und ich finde es so interessant, es zieht sich durch die gesamte Bibel, dass Gott austeilt gemäß unseren Erwartungen und unserem Glauben. Wären da mehr Krüge gewesen, wäre es mehr Wein gewesen. Jesus teilt aus, gemäß unserem Glauben. Sie mussten erstmal gehorsam sein und überhaupt die Krüge füllen. Und ihr habt es gerade eben gesehen, also die haben da keine Pumpe gehabt, um irgendwie das Wasser reinzufüllen. 600 Liter sind viel. Das war nicht irgendwie in 5 Minuten erledigt, da das Wasser reinzufüllen. Wahrscheinlich mussten sie noch irgendwie zu einem Brunnen gehen oder so und Wasser, und da Eimer für Eimer. Das ging ein Weilchen. Und sie mussten gehorsam sein und sie mussten den Glauben aufbringen, dass Jesus das Fest in die Hand nimmt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass irgendwie so nach dem 4., 5. Eimer gucken sie sich gegenseitig an und dann sagen sie, hey Jimmy, was um alles in der Welt machen wir hier? Der Wein ist ausgegangen und wir schöpfen Wasser. So, was machen wir hier? Hey, beruhig dich, das ist Jesus. Da liegt irgendwas in der Luft. Er hat gesagt, wir sollen die Krüge mit Wasser füllen. Also füllen wir sie bis zum Rand. Weißt du, wenn du sonntags in die Kirche kommst, mit der Einstellung, heute redet Gott eh nicht zu mir, aber wahrscheinlich bekomme ich einen guten Kaffee, dann stehen die Chancen gut, dass Gott zu dir eh nicht redet, aber du einen guten Kaffee trinken wirst. Gott teilt aus, er gibt gemäß deinem Gehorsam und gemäß deinem Glauben. Wir müssen verstehen, durch den Glauben haben wir Zugang Zur Gnade Gottes, Römer 5, Vers 2, durch Christus Jesus haben wir im Glauben auch Zugang erlangt. Zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Lasst uns als Gemeinde wirklich mit Erwartung vor Gott kommen. Lasst uns mit Erwartung in sein Haus kommen. Und Gott gibt gemäß unserem Glauben. Und dann lasst uns noch mal ein Detail, was ich eigentlich immer überlesen habe. Lass uns mal kurz zurückspulen. Da steht so dieser Satz drin: In der Nähe standen 6 steinerne Wasserkrüge, wie sie die Juden für die vorgeschriebene Waschung benutzten. In der Nähe standen 6 Krüge. Und ich habe angefangen, darüber nachzudenken. Weil Zahlen stehen in der Bibel ja meistens nicht einfach nur so. Und ich habe so gedacht, 6, was bedeutet das? Ich habe ein bisschen recherchiert. 6 ist die Zahl des Menschen in der Bibel. Und diese 6, es sind im Endeffekt Gefäße, und wenn du so durchs Neue Testament liest, siehst du immer wieder, dass Menschen auch als Gefäße bezeichnet werden. Und diese 6 Krüge, die standen nicht irgendwo, sondern die standen in der Nähe. Jesus hatte Sicht auf diese 6 Krüge. Sie standen da. Sie waren irgendwie bereit. Und diejenigen, die für das Festessen verantwortlich waren, haben diese Krüge nicht beachtet. Die Diener sind an ihnen vorbeigelaufen. Michael ist an den 6 Krügen vorbeigelaufen. Gedacht, warum brauchen wir 6 leere Krüge? Wir brauchen keine 6 leeren Krüge, sondern wir brauchen neuen Wein. Aber Jesus wusste genau, wenn ich meinen Vater verherrlichen soll, wenn ich neuen Wein besorgen soll, wenn ich Wunder wirken soll, dann brauche ich leere Gefäße, die bereitstehen. Und Jesus sieht diese Gefäße, an denen jeder vorbeigelaufen ist. Er sieht die Krüge, die bereit sind, von ihm gebraucht zu werden. Und weißt du, auch wenn Menschen dir den Rücken kehren, wenn sie an dir vorbeilaufen, du hast einen Gott, der dich sieht. Du hast einen Gott, der dich kennt und der dich gebrauchen möchte. Und eine wichtige Voraussetzung, dass wir von Gott gebraucht werden, ist die, dass wir bereitstehen. Dass wir bereitstehen. Und diese Krüge wurden für die vorgesehene Waschung benutzt. Für die Reinigung der Juden. Das heißt, das waren keine abgestandenen Regenwasserzisternen, wo irgendwie Algenablagerungen drin war oder sonstiges, sondern in diese Krüge kam nur das reinste Wasser. Diese Krüge wurden geschrubbt, sie wurden gereinigt, sie waren absolut steril. Und ich glaube, Jesus konnte diese Gefäße nur nutzen, weil sie sauber waren. Weil sie sauber waren. Und die Gefäße, die standen nicht nur in der Nähe und waren sauber, sondern sie waren auch leer. Und Achtung, jetzt kommt was richtig Tiefsinniges und Komplexes. Du kannst nur Gefäße mit irgendwas füllen, wo nichts anderes drin ist. Okay? Ich sag's nochmal, weil es so unglaublich kompliziert war. Du kannst nur Gefäße mit was füllen, wo nichts anderes drin ist. Jesus konnte diese steinerne Krüge benutzen, weil sie in der Nähe standen, weil sie sauber waren und weil sie leer waren. Und daran bin ich hängen geblieben am Montag. Und ich habe mir so gedacht, was für ein Bild, für eine Beziehung zwischen uns und Gott. Wie oft wundern wir uns, dass Gott uns nicht gebraucht oder warum wir seine Nähe nicht spüren oder warum sie uns fast fremd ist. Warum, Gott, erleben wir dich nicht, obwohl ich dir mein Leben gegeben habe? Vielleicht liegt es daran, dass wir nicht in der Nähe sind. Vielleicht stehen wir auf der falschen Party. Vielleicht tanzen wir auf der falschen Hochzeit. Deswegen lasst uns immer da sein. Lasst uns die Nähe unseres Herrn suchen. Wir können Aufträge von ihm empfangen, wenn wir in Reichweite sind, wenn wir seine Stimme vernehmen können. Der zweite Grund ist vielleicht der, dass unsere Herzen schmutzig geworden sind, dass da Ablagerungen sind. Vielleicht ist das Sünde in unserem Leben, mit der wir uns arrangiert haben. Sünde, wo wir gesagt haben, hey Gott, jetzt mache ich da schon so lange mit rum, ich krieg's nicht weg, du musst einfach damit klarkommen. Vielleicht ist es Sünde in unserem Leben, wo wir sagen, hey, das ist doch halb so wild. Wir haben doch einen Gott, der liebt, wir haben doch einen Gott, der vergibt. Der kann doch darüber hinwegsehen. Das schaffe ich nicht loszuwerden. Und weißt du, ja, Gott liebt dich. Und ja, Gott wird dir immer vergeben, wenn du ihn darum bittest. Aber wir müssen folgende Sache verstehen, er wird keinen neuen Wein in dreckige Gefäße füllen. Er wird keinen neuen Wein in dreckige Gefäße füllen. Deswegen lass uns vielleicht heute Morgen, wenn du merkst, dass irgendwas in deinem Leben, was nicht richtig ist, lass uns damit heute Morgen vors Kreuz kommen und unsere Gefäße reinigen, dass Gott sie füllen und gebrauchen kann. Und das Dritte ist, vielleicht bist du auf der richtigen Party, vielleicht ist dein Herz rein, aber dein Gefäß ist schon voll mit anderen Dingen. Vielleicht möchtest du, dass Gott dich gebrauchen möchte, gebraucht, und du meinst es wirklich ernst, aber du hast einfach keine Zeit dazu. Und du sagst Gott, du bist der Herr in meinem Leben, du bist der Chef, du sollst mich leiten, und dann tackerst du deinen Terminkalender zu. Mit einer To-Do, mit einer Verpflichtung, mit einem Termin nach dem anderen. Und du rennst eigentlich dein ganzes Leben nur hin und her. Du bist immer auf der Flucht. Und dann fragst du dich, warum du so gestresst bist. Warum du die Leitung des Heiligen Geistes im Alltag nicht mitbekommst. Und ob das wirklich alles ist, was Gott so für ein Leben als Christ sich vorgestellt hat. Freunde, und ich glaube, es geht nicht darum, dass wir morgens 10 Minuten in der Stille da sitzen. Das ist ein guter Anfang. Es geht nicht darum, dass wir uns auf dem Weg in die Bahn noch kurz die Tageslosung reinpfeifen, dass wir überhaupt irgendwas, so den Haken ans Bibellesen machen können. Ich glaube, es geht um eine 180-Grad-Wendung. Ich glaube, es geht darum, dass ich jetzt ohne Konzept weiter prägen werde. Ich glaube, es geht um eine 180-Grad-Wendung. Jesus möchte kein Zeitfenster in deinem Leben haben, sondern er möchte dein Leben haben. Er will nicht auf ein, zwei, drei kleine Momente in deinem Alltag reduziert werden, wo er dann die Möglichkeit hat, vielleicht kurz zu dir zu reden, wenn du nicht gleich wieder auf dem Sprung bist. Sondern Gott sehnt sich danach, in liebevoller Verbundenheit mit uns unterwegs zu sein. Und zwar nicht in deinem Tempo, sondern in seinem Tempo. Und es bedeutet auch, dass wir unseren Terminkalender, der uns Deutschen so wichtig ist, weil wir ja so beschäftigt sind und weil wir alle so wichtig sind, dass wir diesen Terminkalender nehmen und dass wir ihn Gott hinlegen. Herr Gott, wo willst du mich haben? Was ist das Nächste, um was du mich bittest? Und ihr Lieben, ich wünsche mir das so sehr. Ich hab keinen Bock mehr, wie so ein Getriebener im Leben unterwegs zu sein. Und dann bist du die ganze Zeit auf die Uhr schauen und ständig bekommst du dann irgendwelche Anfragen, du hast Arbeit, du hast mehr Rollen, die du ausfüllen musst, und dann liegst du abends im Bett und du bist einfach nur tot. Und denkst dir, ja gut, morgen früh, da beginnt dieses Hamsterrad wieder von vorne. Ey, wenn ich die Evangelien lese, dann sehe ich da keinen Jesus, der da gestresst die ganze Zeit hin und her rennt und denkt, oh Mann, ich habe nur noch 3 Jahre, dann muss ich ans Kreuz, jetzt muss ich mir richtig Gas geben. Ich lese von einem Jesus, der Mittagsschläfchen macht. Ich lese von einem Jesus, der auf Partys geht. Ich lese von einem Jesus, der unter den Menschen ist. Ich lese von einem Jesus, der sich zu einer Frau an den Brunnen setzt und mit ihr redet. Ich lese von einem Jesus, der nichts wie von der Tarantel gestochen umherrennt, sondern der in Ruhe und der in liebevoller Verbundenheit mit Gott unterwegs ist, weil er genau weiß, das ist der Rhythmus von meinem Vater und ich lebe in seinem Willen. Und ich glaube, das war der Grund, warum sein Herz so voller Frieden war, rund um die Uhr. Nächste Mal lasse ich es ganz weg, okay? Durch das, was Jesus in Kana, in Galiläa tat, bewies er zum ersten Mal seine Macht. Er offenbarte mit diesem Wunder seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Die Schlachterübersetzung, da steht drin, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa. Diesen Anfang der Zeichen. Nicht nur ein Wunder, sondern ein Zeichen. Ein Zeichen deutet ja immer auf irgendwas hin. Und ich habe mir so gedacht, stell dir vor, du hast Ambitionen, Politiker zu werden und du beginnst so deinen großen Wahlkampf und hast so dein Team um dich außenrum und du planst so eine öffentliche Auftaktveranstaltung, oder? Also das war so das erste öffentliche Wirken von Jesus. Stell dir vor, du planst deine große Auftaktveranstaltung. Da ist es doch so, dass du dir viele Gedanken machst, in welcher Location bin ich? Wie sollen die Rahmenbedingungen aussehen? Was sage ich? Jedes Wort deiner Rede ist irgendwie ausgefeilt, das Vorprogramm ist alles peinlich genau abgestimmt. Und stell dir vor, du hast so deinen ersten Tag an deiner Traumarbeitsstelle. Da gehst du ja nicht einfach nur so hin und denkst dir so, ja, guck mal, wie es wird. Sondern du machst dir am Abend vorher, stehst du da und bist am Kleiderschrank so oder vielleicht schon noch weiter vorher. Was soll ich anziehen? Was soll ich sagen? Soll ich irgendwas mitbringen? Wann mache ich den Einstand? Du bist auf der Webseite unterwegs von der Firma, schaust dir die ganzen Gesichter nochmal an. Okay, das ist mein Chef, ich sollte wissen, wie er heißt. Du bereitest dich darauf vor. Und alles, was du sagst, ist irgendwie auch strategisch. Du überlässt nichts dem Zufall. Und jetzt stell dir vor, dich gibt es schon immer. Und du planst, die Welt zu erretten durch deinen Tod am Kreuz. Und du bist 30 Jahre im Verborgenen und weißt, du hast 3 Jahre, in denen du öffentlich wirken wirst. Dein Startschuss. Die Location, wo du deinen Startschuss verbringst. Mit wem du dort sein wirst. Wie die Rahmenbedingungen sind, was du tust, was du sagst. Du platzt es doch durch, oder? Du überlässt es doch nicht dem Zufall. Und ich habe mich so gefragt, Jesus, warum kein Gelebten? Warum nicht damit gestartet, mal so einen richtigen Ankerpunkt zu setzen und irgendwie ein paar Tote aufzuerwecken? Warum weinen auf einer Hochzeit? Und ich finde es irgendwie interessant, weil Schaffer sagt, es ist ein Zeichen, das heißt, es deutet auf was hin. Und deswegen glaube ich, dass in dieser Hochzeit von Kana viel, viel mehr steckt, als wir glauben. Ich glaube, es war nicht einfach nur so von Jesus. Und es ist interessant, dass das Wirken von Jesus auf einer Hochzeit beginnt und in einer Hochzeit sein Finale findet. Offenbarung 19. Halleluja, gepriesen sei der Herr, denn er ist es, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher, lass uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben, denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Ihr Lieben, das große Finale, der Tag, auf den wir uns alle freuen werden, wird eine Hochzeit sein. Und Jesus macht hier deutlich, es ist nicht nur ein Wunder, sondern es ist ein Zeichen. Ich zeige euch hier was. Ich bin der wahre Bräutigam. Das hier ist mein Fest. Die Gemeinde ist meine Braut. Und ich werde euch dorthin bringen, wo die Freude vollkommen ist, wo der Wein niemals ausgehen wird. Wo ich euch jede Träne abwischen werde, wo kein Schmerz mehr sein wird, wo keine Trauer sein wird. In Matthäus 26 sagt Jesus, von jetzt an werde ich nicht mehr vom Saft der Reben trinken, bis zu dem Tag, an dem ich den neuen Wein im Reich meines Vaters mit euch trinken werde. Ihr Lieben, der Wein ist nicht einfach nur ein Getränk, sondern es ist ein Symbol für Freude, ein Symbol für Segen und er erinnert uns immer wieder an das Kreuz von Jesus. Und ich glaube, durch diesen Auftakt auf der Hochzeit gibt uns Jesus so einen kleinen Vorgeschmack auf das, was uns eines Tages im Himmel erwarten wird. Und er macht dadurch eigentlich schon deutlich, er setzt den Anker. Und er macht dadurch deutlich, hey, ich bin der Messias. Ich bin der wahre Bräutigam. Lasst uns aufstehen. Wir wollen beten.